Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wie viele dieser folgenden Sounds kommen Ihnen bekannt vor? Ja, so klingt so mancher Streaming-Abend in vielen Wohnzimmern. Ein Streaming-Anbieter nach dem anderen wird aufgerufen und gecheckt, wo es das beste Angebot gibt. Und ab Anfang nächsten Jahres gibt es noch mehr Angebot. Ja, Sie haben es vielleicht erkannt. HBO startet eine eigene Streaming-Plattform in Deutschland ab Januar. Und ob das eine Bereicherung ist für den eh schon ziemlich vollen und manchmal ja auch unübersichtlichen Streaming-Markt und was das allgemein über die Entwicklung von Streaming in Deutschland erzählt, das besprechen wir gleich hier bei uns im Kompressor. Bei wie vielen Streaming-Anbietern sind Sie so angemeldet? Die meisten, die haben ja mehr als einen Anbieter und im nächsten Jahr, da kommt bei einigen wahrscheinlich noch ein Anbieter dazu, nämlich HBO, der große renommierte Streaming-Anbieter und Serienproduzent aus den USA, startet am 13. Januar mit HBO Max hier in Deutschland, einem eigenen Streaming-Angebot. Der will dann da große eigene Produktionen streamen, Game of Thrones zum Beispiel, will aber auch mit großen deutschen Produktionsfirmen kooperieren und deutsche Klassiker daraus bringen. Ist das eine Bereicherung für den deutschen Streamingmarkt? Brauchen wir das? Und was sagt das über die aktuellen Entwicklungen im Streamingmarkt? Das bespreche ich mit dem Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft Markus Kleiner, der viel zu Streaming forscht. Hallo, Herr Kleiner.
Hallo.
Viele Fans freuen sich natürlich auf HBO in Deutschland, aber gibt es tatsächlich großen Grund zur Freude für die Allgemeinheit? Wird HBO das Angebot in Deutschland merklich erweitern?
Also ich werde im Januar nicht sagen, Happy New Stream. HBO ist natürlich legendär für Serienproduktionen, aber es wird eher den Streaming-Markt noch unübersichtlicher machen und für die Film- und Serienfans es noch schwieriger machen, den richtigen Kanal zu finden.
Da sprechen Sie einigen wahrscheinlich aus der Seele und gleichzeitig geht es ja immer darum, auch nochmal Neues und Besseres zu finden. Ist die Frage, mit was könnte HBO da nachhaltig punkten, mit was für Inhalten?
Ich glaube nicht, dass es ein wirkliches Konzept gibt, nachhaltig zu punkten. Man will eine Harry Potter-Serie präsentieren, man will ein Prequel zu vier Blocks präsentieren. Man kommt dann aber mit so Filmen wie Das Parfum, Der Untergang, Fuck You Goethe, also das ist ja sehr alte Stoffe. Ich glaube, das ist eher die Idee, wir verbinden uns mit dem europäischen Markt und dehnen das HBO-Universum verbunden mit Warner in Europa aus. Das ist die Strategie, ich sehe keine inhaltliche Strategie.
Also eine Ausdehnung von Warner, zu denen HBO gehört, aber ohne Konzept, ohne gezielt ganz viele neue Leute erreichen zu können. Wie geht das zusammen?
Na, also sie setzen darauf, dass sie viele Leute erreichen, aber die Expansion darauf, dass Europa ist ein total wichtiges Land für Filme, für Serien. Die Streaming-Kultur ist total ausdifferenziert und man denkt mit dem großen Namen HBO, mit Warner an der Seite und in der Verbindung dann auch mit europäischen Kooperationspartnern, kann man Zusatzangebot anbieten, das aber als was völlig Neues wahrgenommen wird. Und das, was neu ist, da gehen die Leute meistens hin und sagen, hey, ich mache noch ein Abo oder ich mache ein zweites, ein drittes, ein viertes Abo auf, weil das verspricht mir was ganz Besonderes. Was ich gelesen habe bisher, ist aber ein Angebot neben vielen, das ich noch nicht als besonders wertvoll betrachte.
Ist Deutschland denn da besonders ausdifferenziert und besonders unübersichtlich im Vergleich zu anderen Streaming-Märkten, die es gibt?
Ja, weil der Fernsehmarkt ist natürlich total eingebrochen. Der Werbemarkt im Fernsehen ist komplett eingebrochen. Man muss in den Stream, und das sehen wir gerade aktuelle Diskussionen um RTL, und so sind auch die sowas wie Join, wie Wow, dann aber auch ARD, ZDF, Arte, alle buhlen um die privaten deutschen Anbieter, um die Zuschauerinnen, und insofern versucht HBO mit der großen Medienmacht und auch der finanziellen Macht den Markt für sich zu bestimmen und hier erfolgreich zu sein, weil es gilt im Streaming, wer das meiste Geld einbringen kann, wird die meiste Reichweite erzeugen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann glauben Sie eigentlich nicht, dass das große Bewegung in den Markt bringen wird in Deutschland. Aber gleichzeitig war es ja bisher zum Beispiel so, dass die HBO-Produktion ja vor allem bei Sky zu sehen war, bei dem Bezahlsender. Zumindest da wird sich wahrscheinlich dann was verschieben, oder? Wenn jetzt HBO eine eigene Plattform hat.
Ja, weil man, RTL hatte ja schon Übernahmepläne für Sky, also das ist bei dem Streamingdienst Wow einzuordnen. Und ich glaube, dass es den Markt nochmal vielleicht in Bewegung stellen kann, weil dann hat man neben Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple Plus TV noch einen Großanbieter, der vielleicht die kleineren Anbieter aufsaugt, so wie das die Plattform macht von Amazon Prime, wo man verschiedenste Spartenkanäle sehen kann. Aber im Endeffekt heißt das, jeder Spartenkanal, der irgendwo eingespeist ist, kostet die Zuschauerin noch mehr Geld. Und man macht es ja so, dass frische Publikationen, gerade die gerade im Stream sind, erstmal gekauft werden können für 15, 16 Euro, was natürlich ein Unsinn ist, weil man kauft ja nichts. Man hat nur die Idee, dass man etwas besitzt. Und ich sehe doch noch nicht diesen großen Schub, sondern eher mehr Monopol.
Das ist jetzt ja so die Marktstrategie, die Sie da beschreiben, aber HBO steht ja natürlich auch für Inhalte, ne? Hat ja sehr viele sehr renommierte Serien und Produkte auf den Markt gebracht, stand immer auch für ja einen gewissen Anspruch, was den Inhalt angeht. Gibt es da einen Unterschied zu den anderen Anbietern oder ist es jetzt als Streaming-Angebot dann doch das gleiche in Grün?
Das ist das gleiche in Grün und HBO, und das finde ich halt bedauerlich dabei, stand für wegweisende Serienkultur. Also wenn ich an The Wire denke, eine der wegweisendsten Crime-Series, sehr früh 2002 begonnen, oder für Game of Thrones oder Boardwalk Empire. Also HBO stand immer für herausragende Serienproduktionen, aber hier ist der Streaming-Markt entscheidend und nicht so sehr der Content erstmal. Der Content muss dann mitkommen und das ist sozusagen die Transformation, die auch HBO erlebt, dass Content second und Streaming-Ökonomie first.
Sie haben ja auch ein recht kritisches Buch über die allgemeine Macht der Streamingdienste in Deutschland geschrieben. Streamland heißt es, wie Netflix, Amazon und Co. unsere Demokratie bedrohen. Da geht es um ja, die große Marktmacht und das kommerzielle Interesse. Wie passt diese HBO-Expansion jetzt in diese Entwicklung? Wo geht die Entwicklung da gerade hin?
Es geht darum, möglichst genau, zielgenau den Geschmack, die Interessen der Zuschauerinnen zu verstehen durch eine algorithmische Abfrage und die zu lenken in eine bestimmte Richtung, also etwa zu HBO oder zu anderen Majors, weil da hat man die größte Macht, auch Algorithmen arbeiten zu lassen und eine Echtzeiterhebung zu machen. In jeder Sekunde, in der ich im Stream bin, werde ich Echtzeit erhoben und so kann man zielgenauer ein Angebot machen, aber dieses Angebot fokussiert mich in meiner Bubble, was mag ich, was möchte ich sehen, welche Schauspielerinnen, welche Stoffe, und lässt mir so den Blick für Vielfalt und Differenz verloren gehen.
Das sagt der Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft Markus Kleiner von der SRH, University of Applied Sciences in Berlin, zum Start von HBO Max. Ab 13. Januar geht es dann los in Deutschland. Und wie es dann ankommt, wie HBO Max hier ankommen wird, das werden wir uns dann sicher auch nochmal genauer anschauen hier in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie Hintergrundliteratur mögen, das Buch von Markus Kleiner heißt Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Das Schwule Museum in Berlin gehört zu den traditionsreichsten, international bekanntesten Institutionen, wenn es um die Kultur und Geschichte queerer Menschen geht, wenn es um sexuelle Vielfalt geht. Und das Schwule Museum Berlin, das feiert jetzt Jubiläum am Wochenende. Am 6. Dezember 1985, vor 40 Jahren, da wurde der Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin gegründet. Kurz darauf fand die erste Ausstellung statt, war damals schon ein Rückblick. Die erste Ausstellung hieß IGIT, 90 Jahre Homopresse. Und wir schauen jetzt auch zurück auf diese 40 Jahre, wie sich das Schwule Museum verändert hat, wie sich die Diskurse drumherum verändert haben. Und das bespreche ich mit Luan Pertl aus der Geschäftsführung des Schwulen Museums. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
40 Jahre Schwules Museum. Sie waren, wenn ich richtig weiß, noch ein kleines Kind, als das damals eröffnet hat. Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, als Sie dann irgendwann im Laufe Ihres Lebens auf dieses Museum gestoßen sind, was Sie da gesehen haben, was das für Sie bedeutet hat?
Also ich komme ja ursprünglich aus Österreich, will man vielleicht jetzt auch gleich hören. Ja. Und als ich quasi das erste Mal in Berlin war, hatte ich eine Rundreise gemacht, eine Ostdeutschland-Rundreise. Und also es war schon nach der Wende,
ja,
genau.
Ja.
Und genau, da bin ich das erste Mal quasi am Mehringdamm vorbeispaziert, ja, und auch hineinspaziert. Und ja, war für mich so als junger queerer Mensch schon eine unglaublich tolles Erlebnis.
Ja, so, etwas, genau, das Sie sonst auch nicht gekannt haben von anderen Orten.
Genau, also in Wien gab es natürlich schon viel Geschichte, auch mit der Rosalila Villa und so, aber es gab halt kein schwules Museum.
Ja, genau. Wir können mal zurückschauen auf diese Anfänge vor 40 Jahren, 1985, noch eine ganz andere Welt. Ich habe gerade schon gesagt, die erste Ausstellung hieß IGIT, 90 Jahre Homopresse. Aus was für einem Geist heraus, aus was für einem Anliegen heraus wurde das Schwule Museum damals gegründet?
Das Anliegen war, dass quasi unsere Gründungspersonen waren halt einfach ganz klar darin zu sagen, niemand zeigt unsere Geschichte, niemand sammelt unsere Geschichte, deshalb müssen wir es selbst machen. Und aus diesem Impuls heraus haben eben die Gründungspersonen Wolfgang Theiß, Andreas Sternweiler, Manfred Herzer, Manfred Baumgart und Egmont Fassbinder das Museum damals gegründet.
Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit und aber auch das Sammeln der Geschichten. Ne? Mhm. Das Museum ist ja nicht nur ein Museum, sondern auch eines der größten queeren Archive in Europa. Und das, diese Verbindung war einfach der wichtige Moment zu sagen, jetzt ist es an der Zeit.
Interessant an dem Museum ist ja auch dieses Schwul im schwulen Museum. Da gab es ja auch viele Diskussionen drüber. Ganz am Anfang, glaube ich, gab es auch tatsächlich noch lesbische Kuratorinnen, wenn ich richtig weiß, aber dann bald nicht mehr. Da haben dann selbst die Ausstellungen zu lesbischer Kultur haben dann schwule Kuratoren kuratiert. Wieso war dieser Fokus auf die schwule Kultur so wichtig?
Also gestartet hat ja alles quasi nach der großen Eldorado-Ausstellung im Berlin-Museum damals noch. Und die Eldorado-Ausstellung wurde quasi von schwulen Kuratoren und von lesbischen Kuratorinnen gemacht. Es war eine sehr klar getrennte Ausstellung. Also die eine Seite war schwule Geschichte, die andere Seite war lesbische Geschichte. Und da haben eben die Gründungspersonen des Schwulen Museums haben gesagt, naja, sie möchten kein zweigeteiltes Museum haben. Und deshalb haben sie sich quasi dafür entschieden, ein schwules Museum zu gründen. Und genau, dann war halt viele Jahre schwule Geschichte. Auch die lesbische Geschichte wurde von schwulen Kuratoren, also von den Gründungspersonen quasi mit repräsentiert. Und dann hat sich das Step by Step einfach verändert.
Ja. Wieder. Im Laufe der Zeit, auch mit dem Zeitgeist natürlich, ne? Weil genau, mittlerweile ist natürlich der Vorstand oder so nicht nur, besteht nicht nur aus Männern oder aus schwulen Menschen, sondern aus Frauen, aus non-binären Menschen. Kann man sich fragen, wieso man immer noch an diesem Namen festhält? Also wieso ist es immer noch schwules Museum, wenn es doch eigentlich gar nicht nur um schwule Kultur geht?
Der Name ist, das Schwule Museum ist eine Marke. Eine internationale Marke, das sehr viel Arbeit gekostet hat, das Museum in dieser Marke sichtbar zu machen. Und ganz ehrlich, man wäre bescheuert, diesen Namen zu ändern, weil man dann auf der einen Seite die Marke verliert, aber auf der anderen Seite einfach dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Begriff schwul auch noch immer ein Kampfbegriff ist. Solange der Begriff schwul auch noch immer in Schulen, auf Schulhöfen als Schimpfwort verwendet wird, muss er auch sichtbar bleiben. Und genau. Und natürlich sind die Inhalte heute vielfältiger, aber der Begriff ist einfach ein wichtiger Markenbegriff, der auch Geschichte zeigt.
Und wenn man sich das Anliegen anschaut heute, also Sie haben gesagt, Sichtbarkeit war wichtig, Geschichten sammeln zu den Anfängen, dann gab es ja schon eine Öffnung. Also es gibt mittlerweile mehr Sichtbarkeit als vor 40 Jahren. Ich glaube, das kann man ganz eindeutig sagen. Gleichzeitig gibt es vielleicht auch wieder einen Backlash und es gibt wieder Anfeindungen und Bedrohungen gegen queere Menschen. Wo steht das Museum da?
Das ist eine schwierige Frage. Also das Museum hat natürlich mit vielen Ausstellungen viele Erfolge und das ist auch noch immer so. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch natürlich Angriffe. Ne, wir hatten die Angriffe von vor 1,5 Jahren, wo quasi mit einem Luftdruckgewehr auf unser Schild geschossen wurde, wo unsere Fenster beschossen wurden. Wir haben tagtäglich Anrufe, 3-mal, 4-mal, 5-mal am Tag, wo wir einfach beschimpft werden. Ne, du hebst vom Telefon ab, schwules Museum, und dann wirst du einfach auch gleich beschimpft. Und das ist halt einfach, das wird wieder mehr. Es hat quasi sehr, sehr zugenommen wieder. Auch die Beschimpfungen, wenn man quasi rausgeht aus dem Museum oder so, das hat einfach wieder sehr zugenommen. Und ja, natürlich, das hat einfach auch mit dem Backlash zu tun, mit dem Wandel, der auch in unserer Politik gerade einhergeht. Und das bekommen natürlich queere Menschen einfach sehr schnell zu spüren.
Kann man dann sagen, dass das Anliegen von damals quasi heute wieder das Gleiche ist? Also geht es darum, Sichtbarkeit, Geschichten sammeln, immer wieder klar machen, hier, das gehört dazu? Oder wie ist es heute anders, das Anliegen, als es damals war?
Ich glaube, im Grunde genommen ist es dasselbe Anliegen oder für uns ist dasselbe Anliegen wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen, Archivgeschichte einfach von Menschen zu bekommen, eine Kunstsammlung, wir haben ja auch eine Kunstsammlung, Kunst von queeren Menschen zu sammeln, zu erhalten. Und das gerade in einer Zeit, wo es eben diesen Backlash gibt. Weil wo sind Menschen sicher? Wo können Menschen ihren Nachlass quasi sicher hinterlegen? Also ihr ganze gesammelte Geschichte einfach hinterlegen, wenn nicht in einem schwulen Museum, in einem und unser Archiv ist natürlich queer, genau, aber trotzdem in einem Schulmuseum.
Ja. Genau. Jetzt am Wochenende wird ja gefeiert, diese 40 Jahre, Samstag und Sonntag. Sonntag ist sogar freier Eintritt für alle am Sonntagnachmittag. Ja. Kann man ganz niedrigschwellig vorbeikommen? Können Sie uns ganz kurz einen Einblick geben, was erwartet uns da? Wie feiern Sie diese 40 Jahre?
Genau, am Sonntag ist eintrittsfrei. Wir machen am Sonntag auf. Für alle Leute, die uns gerne besuchen kommen, wir haben Führungen geplant durch die Ausstellung von Petra Gall und durch die Ausstellung Hearted Beats von ukrainischen KuratorInnen. Genau, wir werden, es gibt unser Café, es gibt vielleicht auch eine kleine Führung durch die Gründungsgeschichte quasi. Also wir haben ja auch Birger Meyer und ich haben ja die Ausstellung kuratiert und damit fingen dann die Probleme an. Ja. Zu 40 Jahren Schwules Museum.
Ja.
Genau. Da wird es vielleicht auch eine kleine Führung geben. Genau. Einfach gute, schöne Zeit mit unserer Kunst, mit unserer Geschichte verbringen und das eben eintrittsfrei.
Jetzt am Wochenende, da feiert das Schwule Museum Berlin 40 Jahre Jubiläum mit mehreren Ausstellungen und am Sonntagnachmittag eben auch mit freiem Eintritt. Und über die Rolle des Museums in diesen 40 Jahren und wie sich diese Rolle verändert hat oder vielleicht auch nicht so verändert hat, habe ich gesprochen mit Luan Pertl, Geschäftsführerin des Schwulen Museums in Berlin. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Katharina Parsons.
Mehr als 200 internationale Prominente haben in einem offenen Brief die Freilassung des inhaftierten palästinensischen Politikers Marwan Barghouti gefordert. Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählen die Hollywood-Schauspieler Javier Bardem und Benedict Cumberbatch, der britische Musiker Sting sowie die Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux. Die Initiative ist Teil einer internationalen Kampagne Free Marwan, die die Familie Barghoutis initiiert hat. Ein Großteil der Unterzeichner hatte sich in der Vergangenheit für ein Ende des Krieges im Gazastreifen ausgesprochen. Der 66-Jährige sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab. Er wurde wegen seiner Verwicklung in tödliche Selbstmordattentate während der sogenannten Zweiten Intifada verurteilt. Dieser palästinensische Aufstand fand von 2000 bis 2005 in den von Israel besetzten Palästinensergebieten statt. Barghouti gilt als einer der populärsten Politiker der palästinensischen Fatah-Partei und wird von Anhängern als palästinensischer Mandela bezeichnet. Die Figur Miss Moneypenny aus den James-Bond-Filmen lässt sich rechtlich nicht schützen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Den Grund für die Klage hatte ein Unternehmen geliefert, das unter dem Namen Miss Moneypenny Sekretariatsdienstleistungen anbietet. Die Firma bekam nun recht, denn die Figur der Sekretärin aus den Bond-Filmen genießt laut BGH keinen Werktitelschutz. Alena Lagmöller.
Eigentlich kommt der nur Filmen, Musikstücken oder vergleichbaren Werken zu. Er soll verhindern, dass diese verwechselt werden und Dritte den guten Ruf eines Titels ausnutzen. In einigen Fällen werden auch Figuren geschützt. Pippi Langstrumpf oder Obelix zum Beispiel, weil man die auch komplett losgelöst von Kinderbüchern und Comics immer wieder erkennt. Bei Miss Moneypenny sei das nicht der Fall, so das oberste deutsche Zivilgericht. Moneypenny werde von unterschiedlichen Schauspielerinnen verkörpert und habe auch keine unverwechselbare Persönlichkeit.
Der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama steht an der Spitze der internationalen Kunstwelt. Das britische Kunstmagazin Art Review erklärte den 38-Jährigen zur einflussreichsten Figur der Szene, mit Platz 1 auf der jährlichen Liste Power 100. Mahamas Werk befasste sich mit Themen wie Arbeit und Ausbeutung. Im vergangenen Jahr verhüllte er das größte Londoner Kulturzentrum The Barbican Center mit Stoffbahnen, die mit traditionellen ghanaischen Gewändern bestickt waren. Seine Gewinne aus Verkäufen investiere der Künstler demnach seit Jahren in eine Reihe von Institutionen in seiner Heimatstadt Tamale. Die im vergangenen Jahr erstplatzierte, die emiratische Kuratorin Hur Al-Kassimi, landete diesmal auf Platz 3. Auch Kunstschaffende aus Deutschland sind auf der Liste vertreten. Ganz vorne der Fotograf Wolfgang Tillmanns auf Platz 10. Art Review ist ein internationales Magazin für zeitgenössische Kunst mit Sitz in London, das 1948 gegründet wurde. Ein Mann, der verdächtigt wird, einen mit Diamanten besetzten Fabergé-Ei-Anhänger gestohlen und dann verschluckt zu haben, ist von der neuseeländischen Polizei festgenommen worden. Der 32-Jährige bediente sich vergangene Woche in einem Juweliergeschäft in Auckland, der bevölkerungsreichsten Stadt Neuseelands im Norden des Landes, wie die Polizei nun mitteilte. Als die Polizei den Mann festnahm, konnten sie das Medaillon im Wert von umgerechnet rund 17.000 Euro jedoch nicht sicherstellen. Der Mann wird nun so lange überwacht, bis er das Schmuckstück ausgeschieden hat. Der Eianhänger ist eine Sonderedition, inspiriert von dem James-Bond-Film Octopussy, dessen Handlung sich um das Ei des Juweliers Fabergé dreht. Es besteht aus 18 Karat Gold, Diamanten und Saphiren und im Innern verbirgt sich laut der Webseite von Fabergé ein kleiner Oktopus.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Letzte Woche ist der sogenannte Stressreport 2025 erschienen, so eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse, der sagt, der Stresspegel steigt in Deutschland. Dürfte nur die wenigsten verwundern, aber der Report sagt auch, der größte Stressfaktor für die Befragten sind die eigenen Ansprüche. Unser Drang nach einem besseren Selbst ist also unser größter Stress. Wir hören ja gleich in eine neue Hörspielserie rein, die genau dieses Selbstoptimierungsdilemma mit sehr viel Spaß auseinandernimmt. Haben Sie schon Antworten auf die großen Fragen der Selbstoptimierung? Wie wird man gelassener? Wie verbessert man seinen eigenen Schlaf? Was lässt uns länger leben? Und was macht unsere Haut wirklich geschmeidig? Selbstoptimierung ist ein sehr weit verbreiteter Drang. Eine Forsa-Umfrage von letzter Woche, die hat sogar ergeben, dass die eigenen Ansprüche an uns selbst der größte Stressfaktor für uns ist. Woher kommt dieser Druck? Wir haben eine neue Hörspielserie hier in Deutschlandfunk Kultur und die hinterfragt die Mechanismen hinter der Selbstoptimierung mit sehr viel Spielfreude.
Man muss nicht Einstein sein, um zu checken, dass es ein enorm großes ökonomisches Interesse gibt, Menschen dazu zu bringen, sich nicht hinreichend hübsch zu fühlen.
Mein Schicksal hängt an dieser neuen Windpanzer.
Und zu glauben, ihr Leben nicht hinreichend zu genießen.
Ich war im Urlaub nicht einmal Bungee-Jumpen.
Ich als Soziologin kann dazu sagen...
Ja, Anja Röcke?
Es wird halt so getan, als ob man Glück konsumieren kann und dass man Glück auch gezielt produzieren kann.
Ich bin zwar jetzt noch nicht glücklich, aber ich habe auch einfach noch nicht die richtige Bodylotion gefunden.
Tja, ein Ausschnitt aus der Hörspielserie Das Orakel spricht. Das ist ein Hörspiel, das auf dem gleichnamigen Comic basiert von Liv Strömquist. Und was genau da erzählt wird, das bespreche ich jetzt mit der Regisseurin der Hörspielserie, mit Nele Stuhle. Hi Nele.
Hey, hallo, schön hier zu sein.
Die Serie hat 7 Folgen und in jeder Folge wird sozusagen eine besonders mächtige Stimme der Selbstoptimierung vorgestellt. Hier ging es jetzt gerade um Schönsein, Spaß haben. Was sind das denn für Stimmen, was für Archetypen der Lebensberatung?
Ja, das sind, also in der ersten Folge geht es um Astrologie, um was vielleicht Astrologie von uns möchte. Dann geht es um die therapeutische Kultur. Es geht um das Orakel von Delphi als so eine archaische beratende Instanz. Es geht um Coaches, es geht um die Manosphere. Also es geht um, genau, sehr, sehr verschiedene ratgebende Instanzen der Gegenwart und auch der Vergangenheit.
Ja, genau, so Gegenwart und Vergangenheit kommen da so zusammen. Mhm. Sind ja vielleicht so ein paar Archetypen, die man nicht so erwartet. Orakel von Delphi, was hat es mit der gegenwärtigen Selbstoptimierung zu tun?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Ausgangspunkt, dass das Orakel von Delphi so ganz anders funktioniert hat als heutige ratgebende Instanzen. Also heutige ratgebende Instanzen sagen einem ja sehr viel so, mach das und dann lebst du länger und dann wirst du erfolgreicher und so weiter. Und das Orakel von Delphi ist vielleicht wie so eine Art Gegenmodell, dass es da eben diese Instanz gibt, die einem so einen Spruch gibt und dieser Spruch muss dann interpretiert werden und es gibt eine Interpretationsfreiheit, aber es gibt auch sozusagen eine Unsicherheit, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und ja, ich glaube, es geht so um diesen Gegensatz, also sowas wie der Ratschlag ist, folge keinem Rat.
Ja, und dann ist es, das klingt jetzt fast wie so eine Wertung, als wäre das vielleicht noch ein bisschen ein wertvollerer Ratschlag, weil man mit denen selber interpretieren kann oder so. Okay.
Ich glaube, es ist vor allem anders und es zeigt, glaube ich, vor allem, mit wie vielen Ratschlägen man heutzutage die ganze Zeit konfrontiert ist und mit denen man umgehen muss. Und ich würde sagen, das Hörspiel stellt erstmal die Frage, warum gibt es diese ganzen ratgebenden Instanzen und wem nützen sie eigentlich?
Ja, ich finde es total spannend, wer einem da so alles begegnet. Mhm. In der zweiten Folge zum Beispiel, da taucht dann plötzlich der Tod auf.
Ja.
Und wir hören mal, wie der da so ankommt.
Klopf, klopf, Tod hier.
Ich warte hier schon mal.
Hä? Du kommst doch, wenn überhaupt,
viel, viel später.
Nö. Ich warte als Tod nicht mehr am Ende. Ich schau dir seit Anfang an zu, bei allen Vorkehrungen, die du triffst. Schau dir beim Arbeiten zu und beim Essen und beim Lieben und beim Sport machen und mit dem Hund spazieren gehst und auch beim Hörspiel machen. Ich schau dir auch beim Hörspiel machen zu.
Aber das musst du nicht. Du hast doch bestimmt Besseres zu tun.
Nö, eigentlich nicht.
Ja, ist sehr spannend, wie der Tod die ganze Zeit da ist. An den Tod denken die meisten wahrscheinlich auch nicht, wenn es um Selbstoptimierung geht. Was zeichnet den aus?
Ja, das ist nämlich genau das Ding, dass die Leute nicht an den Tod denken, weil eine These des Hörspiels wäre, glaube ich, zu sagen, dass wir ganz, ganz viel machen, um genau nicht an den Tod zu denken. Dass wir denken, wenn wir irgendwie alle Vorkehrungen treffen, dann müssen wir nicht an den Tod denken. Und deswegen gibt es sozusagen die Figur des Todes, der daneben steht und sagt, du kannst machen, was du willst. Ich stehe hier auf jeden Fall daneben. Du kannst Sonnenschutz verwenden, du kannst irgendwie gesund essen und so weiter. Ich stehe hier auf jeden Fall und am Ende werde ich dich erwarten. Und genau, deswegen steht der, ich hatte auch einfach so einen Spaß daran, dass es einfach diese Figur gibt, die einfach in diesem Studio die ganze Zeit steht und sagt, ich stehe hier, du machst dein Ding, ich stehe hier und am Ende nehme ich dich mit.
Ja, Dirk von Lotzow übrigens, den wir da gehört haben,
ja, genau.
Vielleicht manche auch erkannt. Ja, man hört, das ist eine sehr spielfreudige, sehr lebendige Serie. Ne? Das hat einen Tiefgang, hat einen Ernst, aber da ist sehr viel Musik zu hören, da sind viele, viele Stimmen zu hören, es ist sehr kleinteilig. Was hattest du da für eine Vorstellung, was für eine Vision bei der Inszenierung?
Ja, ich habe mich halt gefragt, wie kann man diesen Comic, den ich wirklich sehr toll finde, also ich bin ein großer Liv Strömquist-Fan, und ich habe mich in der Fassung gefragt, wie kann ich diese Buntheit und diesen Spaß der Bilder im Verhältnis zum Text, wie kann ich das irgendwie in ein Hörspiel übersetzen? Und deswegen hatte ich die Idee, das, was man im Hörspiel kann, das ist ja nicht über die Dinge zu sprechen, sondern die Dinge wirklich sprechen zu lassen. Mhm. Also ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel so eine Vorstellung der therapeutischen Kultur, dass man sagt, es gibt das innerste Selbst und das ist wie so die letzte Puppe von so einer Matrioschka, also so ein kleines Holzbaby. Und was man im Hörspiel halt kann, ist dann wirklich dieses Holzbaby sprechen zu lassen. Und genau, das war so meine Vision, dass man diese ganzen Stimmen mit vielen Spielenden so in eine Lebendigkeit bekommt und genau ins Spiel kommt miteinander.
Mhm. Das hat ja auch manchmal was Überdrehtes, ne? Manchmal fast Klamaukhaftes eigentlich. Wir hören nochmal eine kleine Szene, wo Tiere zu ihrem Umgang mit der eigenen Sterblichkeit befragt werden.
Hast du Angst vorm Tod?
Hä? Wovon sprichst du? Ich als Seepocke nehme das Leben einfach, wie es kommt.
Wie ist es mit dir so, Todesangst?
Ich, kleines Pony, chille carelessly im lauwarmen Sumpf.
Naja.
Mehr brauche ich einfach nicht. Ich und der Sumpf.
Und du?
Ich als Gürteltier schweife einfach im wärmenden Sonnenlicht umher und genieße diesen richtig guten Stock.
Also ein großer Spaß zu hören, hat bestimmt großen Spaß gemacht, das zu machen. Aber ich habe mich schon auch gefragt, mit was für ein Verhältnis du da so gedacht hast zwischen eben dieses überdrehte, fast klamaukhafte und dann hat es natürlich einen Ernst, hat eine Tiefe. Wie kommt das da zusammen?
Ja, ich glaube, das ist immer das Vabon-Spiel, um das es geht. Dass ich glaube, dass man im Humor Leute irgendwie gut abholen kann. Und es geht ja auch sehr viel um ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, da anzuknüpfen an die eigenen Selbstoptimierungsfantasien. Und ich glaube, dass der Humor einfach total hilft, um über sich selbst lachen zu können. Und auf der anderen Seite geht es mir auch nicht darum, sich über irgendjemanden lustig zu machen, weil wir alle in diesen Widersprüchen des Kapitalismus gefangen sind. Und genau deswegen geht es immer um dieses Spiel zwischen die Leute einladen, über sich selber zu lachen, aber sich auch irgendwie darin ernst nehmen, wie diese Verstrickungen funktionieren.
Sprechen wir nochmal über diese Vorlage zum Schluss, dieses Comic von Liv Strömquist. Es gibt ja nicht oft, dass aus einem Comic ein Hörspiel entsteht. Wie bist du damit umgegangen? Dass aus einem Text ein Hörspiel entsteht, gibt es ja ganz oft, aber beim Comic gibt es dann eben noch diese Bilder. Haben diese Bilder für dich eine Rolle gespielt? Hast du die genutzt?
Ja, ich habe eben immer versucht, für diese Bilder Übersetzungen zu finden. Und dafür hatte ich eben fantastische SpielerInnen, also mit denen es auch wirklich sehr toll war. Und ich dachte halt, wir können so gut von dieser Situation im Studio ausgehen und da irgendwie anfangen zu spielen. Und es gibt eben diese Moderationsfigur Liv, die es ja auch im Comic gibt, die führt irgendwie da durch. Und und dann zu denken, wie können wir über ein gemeinsames Spiel, über eine gemeinsame Szene, über die Verkörperung irgendwie diesem diesem Comic näher kommen und wie so eine eigene Ebene finden. Und was ich zum Beispiel auch gemacht habe, was ich dachte, was man im Hörspiel eben kann, ist, dass ich mit ExpertInnen gesprochen habe. Das ist ja was, was sie sozusagen nicht kann. Und ich kann eben einen echten Astrologen oder einen echten Influencer oder eine echte Seelsorgerin zu Wort kommen lassen.
Ja. Das sind dann so dokumentarische Elemente, genau, die da auch mit drinstecken, wichtige O-Töne. Das Orakel spricht, so heißt diese neue Hörspielserie von uns hier, von Deutschlandfunk Kultur. 7 Folgen hat die. Die sind ab morgen zu finden in unserem Deutschlandfunk Hörspiel-Podcast und natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-App. Und die sind auch bei uns im Programm zu hören, nächste Woche Donnerstag und Sonntag im Hörspiel. Und ich habe gesprochen mit der Regisseurin dieser Serie, mit Nele Stuhler. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, Nele.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und viel Spaß.
Wer heute mit voller Leidenschaft in einem Thema drin steckt und sein Wissen dazu dann unbedingt teilen möchte und das auch noch irgendwie kunstvoll vermitteln möchte, hat da viele digitale Möglichkeiten. Das war früher anders, in den 80ern zum Beispiel. Da haben viele Subkulturen ihre eigenen selbstgemachten Fanzines rausgebracht, selbstgestaltete DIY-Magazine, um ihr Wissen, um ihre Leidenschaft zu teilen. Fanzines aus Deutschland und Westeuropa, die sind schon viel diskutiert und reflektiert worden. Und jetzt schaut sich eine Ausstellung in Leipzig die Fanzines Szene in Osteuropa in den 80ern an und natürlich auch die Fernsehszene der DDR. Die Ausstellung heißt Sami Stadt und Subkultur und ich spreche mit dem Organisator dieser Ausstellung und selbst auch Fernsehen-Herausgeber Alexander Pedemann. Hallo Herr Pedemann.
Hallo.
Sie haben sich die Fernsehszene in der DDR, aber auch in Polen, Tschechoslowakei, Ungarn vergleichend angeschaut und da gibt es riesige Unterschiede damals. Wie sah denn die Fernsehszene in der DDR aus im Vergleich zu den anderen Ländern?
Na, da muss man wirklich sagen, dass sie relativ bescheiden war, was die Quantität auf jeden Fall angeht. Da waren die Polen ganz anders aufgestellt. Da gab es quasi fast eine Fanzine-Schwemme, auch was die thematische Breite anging in der DDR. Ich denke mal, auch aufgrund der Restriktionen staatlicherseits war erst Ende der 80er Jahre so etwas Leichtes in Sachen Fanzine am Glimmen.
Wenn ich richtig weiß, dann gab es eigentlich nur 2 Fanzines so richtig, über die man sprechen kann, oder?
Wenn man es ganz genau nimmt, dann muss das wirklich so gesagt werden. Allerdings gab es auch Magazine, die in so einem Schwenkbereich sich bewegten. Also Anfang der 80er Jahre gab es eine Vielzahl an so originalgrafischen, künstlerisch-poetischen Editionen. Davon haben sich ein paar dann der Popkultur auch angenähert, aber das waren dann wirklich nicht Magazine, die man so klassisch im Sinne von aus der Szene für die Szene hätte betrachten können. Und dann gab es einen Versuch, einen sehr interessanten, weil nämlich grenzüberschreitenden, zwischen Punks aus Ostberlin und Fanzine-Machern und auch Kassettenlabelmachern in Warschau, in Polen. Das Inside-Fanzine und es gab die Message aus Leipzig. Und das war es dann leider auch schon.
Können wir uns ja mal angucken, diese 2. Starten wir mal mit Message aus Leipzig. Das war das Größere, wenn ich richtig weiß. Das wurde nach der Wende auch noch weiter publiziert für eine kleine Weile. Was war das für ein Magazin damals? Was war der Anspruch von Message?
Also Message entstand aus der ziemlich vibrierenden Subkulturszene der Stadt damals. Im weitesten Sinne inspiriert schon eher von dem, was heutzutage mit der Post-Punk-Klammer so zusammengeschoben wird. Also da war Punk so eine nachvibrierende Energie, aber es hatte sich stilistisch doch ausdifferenziert und es gab so einen Gestus, der vielleicht eher antipolitisch war. Aber dazu gehört natürlich auch, dass in einem System, das alles kontrollierend erfasste und beobachtete, jegliche Geste, jegliche Aktion eigentlich politisch war. Das muss immer mitgedacht werden. Aber ich denke, die Messagemacher fühlten sich Ende der 80er Jahre frei genug und haben das einfach versucht und es geschafft, wirklich 6 Ausgaben zu machen, 1988, 89, die im Wesentlichen Comic und Postpunk musikalisch betrachtet haben und zwar auch sehr stark aus der Leipziger Szene und der breiteren DDR-Underground oder dann vielleicht Ex-Underground-Szene, wie sie sich zum Beispiel auch in der Radiosendung Paroktikum abgebildet hat.
Das ist ja interessant, dass es dann nach der Wende ein offizielles Magazin wurde, also kein selbstgestaltetes, selbstverwaltetes, sondern eben ein ganz normales, veröffentlichtes, publiziertes Magazin. Wollte das zu DDR-Zeiten auch sein, Message? Also so ein offizielles Magazin, was es halt eben nicht gab, oder hatte das schon so einen DIY-Charakter?
Also das hatte durchaus DIY-Charakter, sowohl In der Materialgestalt, also wir reden hier von einem Fanzine, das in den Erstauflagen auf Fotopapier kopiert wurde und dann zusammengeklebt, Auflage 25, 30 Stück. Das stieg dann etwas an, als es Zugang zu Kopierern gab, also Xerox-Kopierern, die in der DDR lange Zeit wirklich weggeschlossen waren und da streng überwacht, damit eben nicht so etwas passiert wie ein illegaler Umlauf, was es ja definitiv war. Also diese Selbstermächtigung war eben auch eine politische und konnte durchaus bestraft werden. Der Gang dann 1990, also noch zu DDR-Zeiten, aber eben zur Zeit der dann doch schon sterbenden DDR, der war, würde ich vermuten, eher einer, der nicht ökonomisch gedacht war, sondern einer, der die Möglichkeiten, die sich jetzt plötzlich boten, ausgenutzt hat. Später gab es dann diese Fusion mit der neuen Musikinformation aus Berlin, so ein Versuch, den britischen NMI zu übertragen. Das war dann schon ein seriöses Popkulturmagazin mit einer dezidiert ostdeutschen oder östlichen Annäherung und ging dann konsequenterweise auch 1993 ökonomisch zugrunde.
Und dann gab es eben noch das zweite, das Insight, was Sie auch schon erwähnt haben, das in Kooperation entstanden ist zwischen DDR und polnischen Leuten, zwischen Warschau und Berlin, vor allem Punks, glaube ich, das war so ein Punk-Fanzine. War das zweisprachig oder wie sah diese Kooperation aus zwischen deutscher und polnischer Redaktion sozusagen?
Also von Redaktion würde ich da in dem Sinne nicht reden. Es gab ein Fanzine in Warschau, das hieß Kukuariku. Das war das wichtigste Fanzine der zweiten Hälfte der 80er Jahre für die Punkszene. Wir reden da von mehreren hundert in der Auflage, was auch schon mal die Quantität so ein bisschen anreißt. In Polen sind über die 80er Jahre hinweg über 200 Fanzines veröffentlicht worden. Davon natürlich auch diverse, die nur eine Nullnummer hatten, aber Kukuariku gehörte zu denen, die über viele Jahre hinweg, noch bis in die 90er hinein und dann auch noch in größerem Ausmaß publizierten, gleichzeitig noch ein Kassettenlabel betrieben. Also das war wirklich gut aufgestellt und über diese Idee eines internationalen Globalpunk gab es da eine Vernetzung mit einer Gruppe von Punks an der Berliner Erlöserkirche, die A-Löser-Gruppe, also vorne und hinten mit A geschrieben und das A natürlich auch umkreist. Und das war eine Gruppe, die aus den Zwangsmomenten der DDR heraus dann in der Kirche landete. Die Erlöserkirche war die, die berühmt war für die Bluesmessen. Und die haben dann Kontakt aufgenommen und kamen auch auf die gewitzte Idee, sich gegenseitig zu Cousins zu erklären, was es möglich machte, eingeladen zu werden über verwandtschaftlichen Grad, der aber interessanterweise in den Akten nicht nachvollzogen werden konnte. Und so gab es dann relativ regen Austausch. Und irgendwann gab es dann eben diese Idee, lass uns doch gemeinsam ein Fanzine für die DDR machen. Und das wurde gemeinsam erstellt auf Deutsch, in Polen vervielfältigt und gebunden und dann versucht von jemandem aus dieser Gruppe, der aber eben auch schon eine Stasi-Verfolgung hinter sich hatte und diesbezüglich also, denke ich mal, auch aktenkundig war, nämlich dem Sänger der Band Namenlos, dann ins Land zu schmuggeln. Die Organe waren aber entsprechend informiert und haben das dann an der Grenze abgefangen. Das heißt, dieses Fanzine hat es niemals in eine Zirkulation in die DDR geschafft, sondern nur ins Stasi-Archiv.
Kann man eintauchen und einiges erfahren über Subkultur in der DDR und in anderen Ostblockstaaten. In dieser Ausstellung Sami, Stadt und Subkultur ist zu sehen im Salon Similde in Leipzig. Habe ich das richtig ausgesprochen, Herr Pelemann?
Salon Similde, das ist in der Simildenstraße 9 in Konnewitz.
Ja.
Und es ist so ein bisschen Last Call, also es ist das letzte Wochenende. Wir haben heute bis Samstag auf und dann gibt es noch eine Grande Finale Party am Samstag mit vier Bands aus Polen, der ehemaligen Tschechoslowakei und der DDR, die teilweise eben auch in diesen Fanzines damals begutachtet wurden. Und es kommt Piotr Wierzbicki von dem Fanzine Kukuariku und wird über diese polnisch-deutsche Punkfreundschaft reden. Also da wird nochmal mit authentischen Figuren aufgearbeitet.
Und für alle, die es nicht wissen, Samizdat, vielleicht auch nochmal wichtig, ein Begriff für Publikation im Eigenverlag, um Zensur zu umgehen, damals in der Ostzeit, quasi ein Ostbegriff für Fanzines. Und ich habe gesprochen mit Alexander Pelemann, der Organisator dieser Ausstellung. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Pelemann.
Ja, ich habe zu danken.